Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zur 20. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich möchte heute sprechen mit RND-Berlin-Korrespondent Markus Decker. Hallo Markus.
Hallo Dirk, grüß dich.
Markus, wir sprechen heute, du hast letzte Woche ein Interview gemacht mit Thüringens Innenminister Georg Meyer von der SPD. Und da ging es um die AfD und das hat eigentlich die Woche AfD-debattenmäßig ziemlich geprägt. Der gute Herr Meyer, der auch gerade die Innenministerkonferenz leitet, hat dir gesagt, aufgrund der extremistischen Positionen von der AfD könne man auch ein Verbotsverfahren nicht mehr ausschließen. Zunächst mal an dich die Frage, wie kam es zu diesem Interview, wie kam es zu dieser Aussage?
Ja, ich stehe eigentlich in regelmäßigem Kontakt zu Herrn Meyer, der im Moment eine besondere Bedeutung hat, weil, wie du schon sagtest, er den Vorsitz der Innenministerkonferenz innehat. Und ich habe ihn nach der von der AfD initiierten Störaktion im Bundestag, habe ich ihn angefragt, wie er nach dieser Störaktion auf die AfD blickt und ob er der Meinung ist, dass das für den Umgang mit der AfD irgendetwas ändert. Wir haben dann an dem Freitag, an dem ich ihn angefragt habe, telefoniert und im Zuge dieses Telefonats sagte er, dass er auch ein AfD-Verbot nicht für ausgeschlossen hält, unter bestimmten Bedingungen, nämlich wenn sich die AfD weiter radikalisiert. Trotzdem war das für sich genommen eine Nachricht, die wir dann in der Samstagausgabe auch entsprechend verbreitet haben.
Weiß man als Journalist, du bist erfahren, du hast schon viele Innenminister interviewt, weiß man in dem Moment, oh, das könnte auch ein paar Tage vor dem AfD-Parteitag nochmal die Richtung der Debatte ändern, auch im Vorfeld, wie du gesagt hast, mit den tumultartigen Szenen im Bundestag. Das heißt, es war viel solches schon in der Luft.
Ja, das war mir unmittelbar klar. Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile Korrespondent und mir war gleich klar, welche Wellen das schlagen würde und ob das dem eine kontroverse Diskussion folgen würde. Die hat es dann ja auch gegeben, also auch in den Medien. Die Taz hat geschrieben, das, was Herr Meyer da gesagt habe, sei dumm. Ein paar Tage später hat der sehr bekannte Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, das, was der Herr Meyer da sage, das habe Hand und Fuß und sei in der Sache gerechtfertigt und insofern auch völlig in Ordnung.
Auch bei den Innenministerkollegen von Herrn Meyer gab es diese und jene Sichtweisen, wie auch bei den Innenpolitikern überhaupt verschiedener Parteien. Also die einen sagen, ja, das darf nicht ausgeschlossen sein, da muss man auch drüber nachdenken. Die anderen sehen die hohen rechtlichen Hürden und vielleicht haben sie auch im Kopf, dass es immerhin die größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag ist. Was denkst du denn? Bei Verbotsverfahren, da denken wir schnell an die NPD. Ist denn die AfD, so wie sie sich gerade präsentiert, vergleichbar mit der NPD schon?
Ja, vielleicht noch mal ein Wort zu dem, was Herr Meyer gesagt hat. Also das muss man halt an der Stelle schon immer wieder betonen, auch mit Blick auf die Kritiker. Herr Meyer hat nicht gesagt, dass man die AfD jetzt verbieten solle und könne, sondern er hat, wie gesagt, unter bestimmten Umständen, nämlich wenn sich die AfD weiter radikalisiert, dann könne das irgendwann einmal ein Thema sein. Zur AfD selber muss man sagen, dass sie sich seit ihrer Gründung stetig weiter radikalisiert hat. Sie hat begonnen unter Bernd Lucke als Partei von Leuten, die sich vor allem gegen die Euro-Rettungspolitik gewandt haben, gegen eine Beteiligung des Steuerzahlers an der Euro-Rettungspolitik, gegen Schuldenausgleich innerhalb der Europäischen Union. Das war die erste Etappe. In der zweiten Etappe folgte die ein erster deutlicher Schritt nach rechts durch Frauke Petry, die dann in einer weiteren Konflikteskalation dann die AfD verlassen hat und den Vorsitz abgegeben hat. Und seitdem haben wir eine AfD, die, das hat auch der Parteitag in Kalkar jetzt deutlich gezeigt, zur Hälfte aus Leuten besteht, die von der NPD eigentlich nicht mehr zu unterscheiden sind. Und zur anderen Hälfte aus Leuten, die man national autoritär nennen könnte, die aber auch nichts dabei finden, mit so vielen Rechtsextremisten in einer Partei zu sein. Das heißt, die AfD steht tatsächlich auf der Kippe. Und ich halte einen, in dem Sinne, wie Herr Mayer das formuliert hat, auch ein Verbotsverfahren im Falle einer weiteren, noch weiteren Radikalisierung, als wir die heute schon vorfinden, für nicht ausgeschlossen. Also so groß ist der Unterschied zwischen der NPD und der AfD nicht mehr. Und Björn Höcke zum Beispiel oder Herr Kalbitz, der jetzt ausgeschlossen worden ist, aber es gibt ja auch noch einige andere, die sind von NPD-Leuten eigentlich nicht zu unterscheiden.
Du hast gerade angesprochen, der Parteitag, den hast du natürlich auch verfolgt. Parteisprecher Jörg Meuthen, der in dem AfD-Kosmos eher als gemäßigt gelten kann oder so als das seriöse Gesicht der AfD, der hat eine Wutrede, eine Brandrede gehalten und davor gewarnt, sich weiter in Richtung Extremismus, Revolution, Provokation zu bewegen und hat damit auch extremen Widerspruch innerhalb seiner eigenen Partei ausgelöst. Wie würdest du das sehen? Also das ist ja bald einfach verschwunden, wie du hast es gerade gesagt, wie vorher Bernd Lucke und Frau Petry. Oder ist das womöglich sogar Teil einer Doppelstrategie, um genau solchen Verbotsverfahren, Verfassungsschutzbeobachtungen entgegenzutreten, dass da jemand an der Spitze ist, der sich zumindest einmal im Jahr dagegen ausspricht?
Ja, das ist von außen schwer zu beurteilen. Tatsache ist, dass Herr Meuthen lange Zeit mit Leuten wie Höcke oder auch Kalbitz offensichtlich kein größeres Problem hat. Und dass er erst in letzter Zeit den Konflikt mit dem rechtsextremistischen Lager sucht. Es kann sein, dass er das aus Überzeugung tut und dass er es außerdem tut, weil er fürchtet, dass die AfD tatsächlich offiziell und insgesamt zum Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes werden könnte. Es kann aber auch sein, dass es da verteilte Rollen gibt und das Ganze in gewisser Weise sogar ein Schauspiel ist, um eben den Verfassungsschutz davon abzuhalten, die AfD insgesamt zu beobachten. Das ist, wenn das so sein sollte, dann allerdings müsste man sagen, wäre es gut geschauspielert von allen Beteiligten, weil der Konflikt, den wir am Wochenende in Kalkar gesehen haben, der wirkte schon sehr lebensecht. Klar ist, und das sollte eigentlich auch den Höcke-Leuten klar sein, dass sie so in doppelten Anführungsstrichen vergleichsweise gemäßigte Mitstreiter wie Jörg Meuthen dringend brauchen. Nämlich wenn sie solche Leute vollständig an den Rand drängen, dann führt an einer Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz auf jeden Fall kein Weg mehr dran vorbei. Und dann ist auch das bereits erwähnte Verbotsverfahren ja eher wahrscheinlich in einigen Jahren als unwahrscheinlich.
Du schaust in deinen politischen Betrachtungen und Recherchen auch immer besonders auf ostdeutsche Befindlichkeiten. Manche haben das jetzt am Wochenende so gedeutet, Höcke gegen Meuthen als quasi Ost-West-Kampf. Ist das so? Gibt es in der AfD, also gibt es eine ostdeutsche und eine westdeutsche AfD, die sich in den Richtungen maßgeblich unterscheiden? Oder ist das nur an den Führungsfiguren schwer auszumachen?
Ja, meinem Eindruck nach ist es schon so, dass die ostdeutschen Landesverbände in der Tendenz noch einmal ein Stück weiter rechts stehen als die westdeutschen Landesverbände. Wobei man ja der Fairness halber sagen muss, dass Björn Höcke selber Westdeutscher ist. Auch Andreas Kalbitz ist Westdeutscher, Alexander Gauland, der den Landesverband Brandenburg aus der Taufe gehoben hat, ist ebenfalls Westdeutscher. Das heißt, diese Ost-West-Kategorie taugt da nur bedingt. Tatsache ist, das kann man glaube ich nicht bestreiten, dass es mit dem gesamten Themenfeld Rechtsextremismus seit 1990 größere Schwierigkeiten gibt in Ostdeutschland als in Westdeutschland, auch wenn sich das jetzt ein bisschen nivelliert in den letzten Jahren. Aber im Prinzip ist das so. Das heißt, man kann auch mit einer sehr rechten Ausrichtung, einer rechtsextremistischen Ausrichtung der AfD in Ostdeutschland hohe Prozentzahlen erringen bei Wahlen. In Sachsen-Anhalt war das so, da hat die AfD fast ein Viertel der Stimmen geholt. In Thüringen, wo Herr Höcke jetzt wieder zum Partei- und Fraktionsvorsitzenden, zum Parteivorsitzenden gewählt worden ist, da liegt die AfD bei etwa 20%. Mit so einer rechtsextremistischen Ausrichtung ist in Westdeutschland in der Regel kein Blumentopf zu gewinnen, Gott sei Dank. Daher geziemt es sich für AfD-Landesverbände in Westdeutschland, sich doch ein bisschen gemäßigter zu geben, um da Wahlerfolge feiern zu können.
Ist eine schwierige Frage, aber weil ich weiß, dass du dich schon öfter mit ihr auseinandergesetzt hast und ist auch nicht nur, wenn man über die AfD spricht, sondern hier und da des Öfteren auftauchst. Woran liegt das? Was unterscheidet Ost und West in dieser politischen Frage?
Ja, ich glaube, es unterscheidet in erster Linie die Bewältigung des Nationalsozialismus in Westdeutschland als einer sozusagen gesellschaftlichen Bewegung. Nämlich in Form der 68er-Bewegung. Das heißt, das war ein Antifaschismus, der in den 60er und 70er Jahren zunehmend aus der Gesellschaft selber kam. Und dieses Nie wieder hat doch große Teile der westdeutschen Gesellschaft tief durchdrungen. Und das merkt man heute auch noch. In Ostdeutschland war die Entwicklung doch ein bisschen anders. Da gab es eben keine freie Gesellschaft oder keine Gesellschaft, die sich frei entwickeln konnte. Es gab keine Demokratie, sondern stattdessen gab es einen staatlich verordneten Antifaschismus in einem politischen System, das selber autoritär war. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen sich doch diesen Antifaschismus nicht ganz von innen heraus zu eigen gemacht haben, dass es teilweise sogar eine Abwehr dagegen gab und dass das autoritäre System der DDR eben selber Spuren hinterlassen hat, und das erklärt diesen Ost-West-Unterschied. Allerdings warne ich vor Schwarz-Weiß-Malerei und erinnere daran, dass zum Beispiel die letzten Anschläge auch in Westdeutschland stattgefunden haben. Der Mord an Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten von Kassel, fand in Hessen statt, wo es auch eine starke rechte Szene gibt. Wir haben das Attentat in Hanau, ebenfalls Hessen. Wir haben viel AfD-Zuspruch zum Beispiel in Baden-Württemberg. Dort hat auch die Querdenkenbewegung ihre Wurzel. Also es gibt Ost-West-Unterschiede, aber man darf jetzt auch nicht das Kind da mit dem Bade ausschütten.
Auch wenn, du hast es schon gesagt, das Verbotsverfahren ist eine Möglichkeit eher für die Zukunft, wenn es sich weiter in Richtung Radikalisierung bewegt. Der Verfassungsschutz allerdings ist schon aktiv bei der AfD, zumindest in bestimmten Gruppierungen und Teilen, auch Landesverbänden, wie etwa in Brandenburg, glaube ich. Da aktiv und es gibt auch verschiedene Einstufungen. Was denkst du, kann das was ausrichten? Ist das ein Mittel, mit dem man einer Partei beikommen kann?
Ja, also erstens ist es natürlich so, dass wenn man, also sagen wir es anders, die AfD, der Verfassungsschutz hat den Flügel, also den rechtsextremistischen Teil der AfD um Höcke und Kalbitz, der sich unmittelbar danach aus taktischen Gründen aufgelöst hat. Also der Verfassungsschutz hat den Flügel zum Verdachtsfall erklärt. Verdachtsfall ist identisch mit Beobachtungsobjekt, und zwar offizielles Beobachtungsobjekt. Offizielles Beobachtungsobjekt bedeutet, das kann auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln, sprich auch mit V-Leuten beobachtet und wenn man so will, unterwandert werden. Das Schicksal droht der AfD insgesamt, wenn die AfD womit jetzt viele rechnen, im Januar oder Februar insgesamt zum Beobachtungsobjekt erklärt würde, dann könnte der Verfassungsschutz in der gesamten Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeiten. Das heißt, der Verfassungsschutz würde dann auch besser erfahren, was hinter den Kulissen in der AfD passiert. Das Zweite ist, dass das auch eine politische Botschaft sowohl in die AfD hinein bedeuten würde, als auch in die Gesellschaft, also an Mitglieder, aber auch an Wähler. Nämlich, das wäre endgültig die Botschaft des Staates: Seht her, die AfD ist keine Partei wie jede andere, sondern sie ist zumindest potenziell oder in Teilen extremistisch und ist nicht demokratisch. Und das würde vielleicht doch den einen oder anderen, gerade im Beamtenapparat, davon abhalten, weiter Mitglied der AfD zu sein. Und es würde vielleicht auch den einen oder anderen Wähler davon abhalten, die AfD zu wählen. Schon jetzt ist ja die AfD in den Umfragen, liegt sie deutlich schlechter als bei der Bundestagswahl. Und insgesamt ist die Partei, ob nun Beobachtungsobjekt oder nicht, doch mittlerweile in einer Krise.
Es gab sogar schon Berichte, zumindest etwas wolkige Berichte, dass schon jetzt auch V-Leute für den Verfassungsschutz in der AfD Informationen sammeln und dafür bezahlt werden. Wie ist denn das? Du recherchierst auch viel in Sicherheitsbehörden, auch im Geheimdienstmilieu, zum Beispiel beim Verfassungsschutz. Wie funktioniert das als Journalist? Kann man da einfach anrufen? Wie läuft sowas? Haben die eine Telefonnummer? Haben die einen Pressesprecher? Oder muss man sich da wie ein Geheimdienst da selber bewegen?
Nö, es gibt beim Bundesamt für Verfassungsschutz gibt es eine Pressestelle, die kann man jederzeit anrufen, da bekommt man auch Auskunft. In Klammern, bekommt heute besser Auskunft, seitdem Thomas Haldenwang dort Präsident ist, als unter seinem Vorgänger Hans-Georg Maaßen. Der Verfassungsschutz, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, veranstaltet auch immer mal wieder Hintergrundgespräche in Berlin, wobei Hintergrund in diesem Fall tatsächlich auch bedeutet, man kann darüber nicht schreiben, man bekommt dort vertrauliche Informationen, die kann man in seinem Hinterkopf abspeichern, die geben einem einen besseren Background beim Schreiben, aber man kann jetzt nicht eins zu eins aufschreiben, was da gesagt wird. Und danach, darüber hinaus gibt es ja auch noch 16 Landesämter, sehr kleine Landesämter wie in Bremen oder im Saarland, aber eben auch größere Landesämter wie in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg. Und da gibt es auch die haben Pressestellen und die haben auch Präsidenten, von denen einige sich auch hier und da mal öffentlich aus der Deckung wagen. Zum Beispiel der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Gibt gelegentlich Interviews, aber auch sein Kollege in Hamburg zum Beispiel. Also das ist alles andere als ein Closed Shop wo man nicht reingucken kann.
Mhm. Nun haben auch die, weil du gerade Baden-Württemberg sagst, auch die Querdenken-Initiativen, auch die werden jetzt schon mit dem Verfassungsschutz und mit Restriktionsmaßnahmen in Verbindung gebracht. Wie schätzt du die Verbindung ein zwischen AfD und Querdenken? Auch dazu hat ja Jörg Meuthen beim Parteitag kritische Worte gemacht und andere haben vehement widersprochen, gesagt, das sind unsere Verbündeten auf der Straße. Wie schätzt du diese Melange oder diese Beziehung ein zwischen AfD und Querdenkern?
Ja, das ist eine diffuse Gemengelage. Tatsache ist, dass die Querdenkenbewegung selber zwar heterogen ist, also wenn man sich anguckt, wer da auf den Demonstrationen mitläuft, und das habe ich mehrmals getan, das letzte Mal bei am Rande der Störaktion im Bundestag, da gab es ja auch eine größere Demonstration um den Bundestag herum. Da waren Impfgegner, da waren Esoteriker, da waren aber auch harte Rechtsextremisten und es waren auch klare Äußerungen immer wieder zu vernehmen, klare Äußerungen von Antisemitismus bei Querdenkenveranstaltungen in Karlsruhe, aber auch in Hannover. Also das ist eine heterogene Veranstaltung, die aber schon auch einen klaren Rechtsdrall hat. Und wo vor allen Dingen immer wieder das Wort Diktatur auftaucht, also wo die Corona-Beschränkungen, die es heute gibt, verglichen werden mit Anordnungen in diktatorisch verfassten Staaten. Und da ist sozusagen auch die in all dem ist auch eben die Verbindung zur AfD. Also da kann die AfD nahtlos andocken. Überhaupt die ganze neue Rechte dreht ja die Verhältnisse immer um. Sie sagt immer, nicht wir sind die Extremisten, sondern die Extremisten sind eigentlich die anderen, die Demokraten, die uns nicht, die uns nicht zu Wort kommen lassen, die uns ständig unterbuttern. Also das, man stellt die Verhältnisse quasi auf den Kopf, und in der Beziehung sind sich AfD und Querdenken sehr nahe, und AfD-Leute laufen ja auch bei den Querdenken-Demonstrationen fleißig mit.
Markus, wenn du mal kurz ein 3-4 Jahre nach vorne spulst, woran wird sich entscheiden, wie die AfD bei der nächsten Bundestagswahl abschneidet? Also wir haben eine Corona-Krise, die weiterläuft, vielleicht hoffentlich dann schon nicht mehr so dominant ist in der in dem Themenspektrum wie heute. Wir haben aber auch vielleicht noch wirtschaftliche Folgen davon. Wir haben, wie du hast es gerade angesprochen, die AfD scheint auch eine Richtungsentscheidung vielleicht zu brauchen. Was denkst du, woran wird sich festmachen, wie erfolgreich die AfD bei der nächsten Bundestagswahl ist?
Ja, klar wird es sich auch an der Corona-Situation festmachen. Aber ich glaube schon, dass zunehmend Leute auch begreifen, dass die AfD eigentlich eine Partei ist, die im Grunde nur eines im Sinn hat, nämlich gesellschaftliche Krisen zunutze zu machen, diese auszubeuten und gegen den Staat zu wenden. Den Staat als hilflos darzustellen und als schwach darzustellen, das hat man in der Flüchtlingskrise gesehen, das hat man am Anfang in Ansätzen auch schon bei der Finanzkrise gesehen, und man sieht es jetzt bei der Corona-Krise sehr, sehr deutlich. Die AfD hat eigentlich keine eigenen Ideen, wie man dem Problem begegnen kann. Und wir haben eben eine die starke Radikalisierung, über die wir eingangs schon gesprochen haben. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl schlechter abschneidet als bei der letzten. Und manche sagen ja, möglicherweise kommt die AfD gar nicht mehr in den Bundestag rein, also schafft die 5%-Hürde gar nicht mehr. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube schon, dass sie es nochmal in den Bundestag schafft. Aber ihren Höhepunkt hat sie bis auf Weiteres überschritten. Und ich glaube auch, dass die Situation, wie wir sie jetzt in Kalka erlebt haben, nämlich dieser Konflikt zwischen zwei Lagern, dass der anhalten wird. Dass die AfD von dieser radikalen Strömung gar nicht wegkommen kann, weil das einfach zu viele Leute sind in der Partei. Deshalb rechne ich damit, dass sie ihren Höhepunkt eigentlich überschritten hat.
Das heißt, in gewisser Weise doch ein Schicksal wie die NPD, aber weniger wegen eines Verbots, sondern eher wegen der Bedeutungslosigkeit, die irgendwann drohen könnte.
Ja, mit der Bedeutungslosigkeit muss man natürlich insofern vorsichtig sein, als sie in den Ostländern, darüber sprachen wir ja schon, weiterhin gute Ergebnisse erzielt. Wir haben im nächsten Jahr eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im Juni. Da wird sich zeigen, dass die AfD wieder bei ungefähr 20% einläuft. Und das wiederum bedeutet, dass sich andere Parteien sozusagen zusammenschließen müssen zu einer Koalition, die sich normalerweise gar nicht zusammenschließen würden, wie in Sachsen-Anhalt im Moment die CDU, die SPD und die Grünen, um die AfD in Schach zu halten, weil man mit der Linken nicht regieren will. In Sachsen haben wir im Moment dasselbe Szenario. In Thüringen haben wir auch ähnliche Verhältnisse. Auch da wird im nächsten Jahr aller Voraussicht nach nochmal gewählt. Das heißt, im Osten wird die AfD weiterhin Gewicht haben. Aber im Westen wird sie dieses Gewicht meiner Einschätzung nach nicht bekommen. Und bundesweit wird sie es auch nicht bekommen.
Vielleicht sprechen wir nochmal ganz schnell über Sachsen-Anhalt zum Schluss. Da passiert gerade auch was Interessantes im Landtag von Magdeburg. Da geht es um den Rundfunkbeitrag, der erhöht werden soll laut einem Beschluss der Bundesländer. Nun müssen aber die Parlamente das noch beschließen. Und in Magdeburg deutet sich an, dass es zwischen einem Schulterschluss zwischen AfD und CDU kommen könnte bei der Ablehnung dieses Beitrags, was wohl auch Wellen bis nach Berlin schlagen würde, wenn es denn so käme. Kannst du das kurz erklären? Was ist da los?
Ja, da ist in erster Linie los, dass wir in Sachsen-Anhalt eine CDU haben. Etwas Ähnliches lässt sich auch von der CDU in Sachsen oder in Thüringen sagen, dass wir da Landesparteien haben, also CDU-Landesverbände, die in Teilen ähnlich ticken wie die AfD. Also nicht unbedingt wie der extremistische Flügel der AfD, aber so ähnlich wie, sagen wir mal, die vergleichsweise Gemäßigten in der AfD. In Sachsen-Anhalt gibt es immer wieder CDU-Politiker, die sagen, wir sollten uns doch aus der Koalition mit SPD und Grünen lösen und wir sollten doch lieber darüber nachdenken, ob wir nicht mit der AfD in irgendeiner Weise kooperieren können. Das zeigt sich und manifestiert sich jetzt wieder in der Debatte um die Gebührenerhöhung. Die AfD hat die öffentlich-rechtlichen Anstalten schon lange eigentlich zum Gegner, wenn nicht zum Feind erklärt. Teile der Landes-CDU nehmen das ähnlich wahr und wollen deshalb der Beitragserhöhung nicht zustimmen. Das wiederum ruft SPD und Grüne auf den Plan und die sagen, wenn die Landes-CDU da ernst macht und mit der AfD gegen Gebührenerhöhung stimmt, dann beenden wir die Koalition. Jedenfalls ist das die klare Ansage der Grünen. Und solche Konflikte haben wir in Sachsen-Anhalt an verschiedenen Stellen gesehen. Aber jetzt ist der Konflikt sozusagen heiß geworden. Er ist auch deswegen heiß geworden, weil in einem halben Jahr in Sachsen-Anhalt sowieso gewählt wird und es die Grünen jetzt an der Stelle auch nicht so viel kosten würde, die Koalition zu beenden. Es stellt sich dann nur die Frage, was würde dann nach der nächsten Landtagswahl kommen, und aller Voraussicht nach würden sich CDU, SPD und Grüne in derselben Konstellation wiederfinden. Sie wären aller Voraussicht nach wieder gezwungen, miteinander zu koalieren, um eine Regierungsbeteiligung der AfD am Ende doch zu verhindern. Es sei denn, die CDU in Sachsen-Anhalt würde, was ja in Thüringen schon mal im Gespräch war, darüber nachdenken, mit der Linkspartei etwas zu machen. Aber das ist angesichts der Tatsache, dass die CDU Sachsen-Anhalt selber relativ weit rechts steht, noch weniger zu erwarten als die Koalition, die wir in Sachsen-Anhalt jetzt schon haben.
Also eine Koalition zwischen CDU und AfD siehst du aber trotz solcher Bestrebungen in näherer mittelfristiger Zukunft nicht?
Die sehe ich nicht. Die hat auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der erneut Spitzenkandidat wird bei der Landtagswahl im Juni, nämlich Rainer Haseloff, hat so eine Koalition mit der AfD mehrfach ausgeschlossen. Das heißt, unter ihm wird es dazu nicht kommen. Die CDU müsste dann, oder die rechten Teile der CDU Sachsen-Anhalt müssten dann mit einem anderen Kandidaten kommen, also dieser andere Kandidat ist eigentlich weit und breit nicht in Sicht. Außerdem würde es handfesten Widerstand aus der Bundes-CDU geben. Da gibt es ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss eigentlich, der besagt, wir kooperieren überhaupt nicht, auch nicht in Sachfragen mit der AfD. Ernsthafte Versuche von Teilen der CDU Sachsen-Anhalt mit der AfD zu kooperieren, würden eigentlich zu einer Spaltung der CDU führen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es dazu kommt.
Ja, das war die 20. Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Heute mit Markus Decker, Berlin-Korrespondent vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielen Dank, Markus, das war sehr interessant.
Ja, ich danke auch.
Und wenn Sie mögen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, tschüss.